Die Informationsstelle Militarisierung ist ein Verein, der genau zwischen Friedensbewegung und Friedensforschung angesiedelt ist. Wir geben Informationen raus, Hintergrundinformationen, fundierte Informationen und recherchieren zu verschiedenen Themen im Bereich Militär und Außenpolitik. Und im Moment besonders interessant ist die Entwicklung der Bundeswehr von der Verteidigungs- zur Interventionsarmee, die Entwicklung der NATO zu einem Kriegsführungsbündnis und eine Aufarbeitung des Krieges, der gegen Jugoslawien geführt wurde, weil der wurde ja mit einer ganzen Reihe von Lügen geführt.
Mhm. Du bist ja seit den 80er Jahren in der Friedensbewegung engagiert und ein Forschungsschwerpunkt ist für dich die NATO nach 89. Kannst du das kurz skizzieren? Wie waren da die Veränderungen bis jetzt?
Also bis 1989 war die NATO ja offiziell ein Bündnis zur gemeinsamen Landesverteidigung. Das hat sich geändert ab 89, schrittweise, Stück für Stück. 1991 gab es die erste neue NATO-Strategie, die militärisch die Gefahren schon dort bekämpfen wollte, wo sie auftreten, sprich vor allem in der Peripherie, sprich vor allem in der sogenannten Dritten Welt. Das ist dann auch Stück für Stück umgesetzt worden, Somalia, Kambodscha, so als zwei Stichworte. Und dann ist die Entwicklung insbesondere im Zusammenhang mit Jugoslawien sehr wichtig, weil dort die NATO immer mehr quasi zu sowas wie einem militärischen Weltpolizisten geworden ist, mit der Billigung einer ganzen Reihe von Regierungen von westlichen Staaten. Und inzwischen hat die NATO dann einen Angriffskrieg geführt, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, und hat sich wiederum eine neue Strategie gegeben im April 1999. In dieser neuen NATO-Strategie ist der Bruch von Völkerrecht, also sprich Angriffskriege, ein Teil dieser Gesamtstrategie, und Krieg als Mittel der Politik ist quasi in Anführungszeichen wieder normal geworden. Und das ist Stück für Stück eine Militarisierung, und die NATO ist quasi von einem offiziellen Verteidigungsbündnis hin zu einem Angriffsbündnis geworden.
Jetzt wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch der Paragraph 5, der irgendwie besagt, dass die NATO nur NATO-Gebiet verteidigt, da wird jetzt diskutiert, ob der aufgehoben wird. Stimmt das?
Ja, das ist der Artikel 5 des NATO-Statutes. Und dieser Artikel 5 des NATO-Statutes besagt, dass die NATO nur dann agieren darf, wenn ein NATO-Staat angegriffen wird. Also das war auch der Grund, warum praktisch die NATO den Mythos eines Verteidigungsbündnisses hatte. Mhm. Und dieser Artikel 5 ist mit der neuen NATO-Strategie de facto aufgehoben worden. Weil in der neuen NATO-Strategie ist die Möglichkeit von Angriffen inzwischen enthalten. Die Formulierung dazu ist ganz interessant. Es heißt dort nämlich, wir bekräftigen die Beschlüsse des Bündnisses im Zusammenhang mit dem Balkankonflikt. Mhm. Und das heißt nichts anderes, wie dass man es selbstverständlich für möglich hält, unabhängig von der UNO sich selbst ein Mandat zu geben und damit das Völkerrecht zu brechen und einen Angriffskrieg zu führen. Also sprich, dieser Artikel 5 des NATO-Statutes ist de facto außer Kraft. Auf dem Papier besteht er noch, aber das kennen wir ja nicht.
Während der Luftangriffe der NATO auf die Bundesrepublik Jugoslawien hast du ja aktive Antikriegsarbeit geleistet. Was waren deine größten Kritikpunkte?
Also dieser Krieg war vorhersehbar und er bahnte sich Stück für Stück im Jahr 1998, 99 an. Und einer meiner größten Kritikpunkte war der, dass im Grunde genommen man hier vor allem in Deutschland, aber in den verschiedenen anderen europäischen Staaten genauso, Stück für Stück eigentlich da Richtung Krieg gegangen ist, die militärischen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, aber das praktisch politisch nicht diskutiert wurde. Mhm. Und als dann der Krieg begann, war es klar, dass zu Beginn des Krieges die Vertreibung verschärft würde, weil logisch war, es gab eine ganze Reihe von Äußerungen, dann geht die Vertreibung erst richtig los. Interessant war, dass NATO ja behauptet hat, sie wolle diese Vertreibung stoppen. Im Gegenteil, sie hat sie angeheizt. Das war ein zweiter wesentlicher Kritikpunkt. Und der dritte wesentliche Kritikpunkt war, dass mit diesem Krieg die neue NATO-Strategie im Grunde genommen getestet wurde, die später dann, einen Monat nachdem der Krieg lief, verabschiedet wurde. Und insofern war das quasi der erste Testlauf. Und es war nichts anderes wie die Wiedereinführung des Faustrechts. Und man hat im Zusammenhang mit diesem Krieg einen Vertrag vorgelegt in Rambouillet, den keine Regierung hätte unterschreiben können, was nachgewiesen ist inzwischen im wissenschaftlichen Bereich, dass das nichts anderes wie ein Knebelvertrag sein sollte. Und es war klar, wie hier in der Bundesrepublik, wurde der Krieg ziemlich übel begründet. Also man hat formuliert, es gäbe quasi KZs im Kosovo und man hat den Vergleich mit Auschwitz herangezogen. Und es war sowas wie, ja, man hat Auschwitz quasi erledigen wollen oder als erledigt erklärt sehen wollen. Und vor allem Fischer, der Außenminister, und Scharping, der Kriegsminister, haben sich da besonders hervorgetan mit solchen Vergleichen, die absolut fatal waren, weil das nichts anderes wie Geschichtsrevisionismus ist.
Wie hast du die Rolle der Grünen, der deutschen Grünen gesehen?
Im Grunde genommen waren die Grünen sowas wie die Kronzeugen des Krieges, weil sie als eine Partei, die vorher praktisch gesagt hat, sie sei Pazifistin, was sie nie war, sie sei friedensorientiert, jetzt für diesen Krieg in ihrer deutlichen Mehrheit eingestanden sind. Und damit waren sie quasi Kronzeugen. Bei jeder Debatte, die um diesen Krieg ging, ging es darum, ja, selbst die Grünen sind doch da dafür, was mich persönlich nicht weiter verwundert hat, aber was im Grunde genommen sehr viele sehr verunsichert hat, dass es gerade jemand wie Fischer war, der behauptet hat, er hätte das maximal Mögliche getan, was nichts anderes wie eine Lüge war, wie wir inzwischen wissen. Mhm. Und insofern denke ich, haben die Grünen eine fatale Rolle als Kronzeugen dieses Krieges gespielt.
Die Medien hatten ja auch eine große Bedeutung in diesem Krieg. Wie siehst du, wie war die Berichterstattung? Mit welchen Mechanismen haben sie gearbeitet?
Also die Berichterstattung war, ich nenne das immer, die Schere war schon im Kopf bei den meisten Berichterstattern und sie haben eine Selbstzensur durchgeführt. Es war eine einheitliche Berichterstattung. Wurden die Bilder der Flüchtlinge gezeigt und der General Klaus Naumann hat mal in seiner bekannten Offenheit formuliert, ohne die Bilder der Flüchtlinge hätten wir diesen Krieg nie 78 Tage durchgehalten. Die Medien waren quasi Begleitprogramm für die Soldaten und der Chemischea, der NATO-Sprecher, hat es ja auch mal klar formuliert, die Medien sind quasi Soldaten auf einem anderen Feld. Und die meisten Medien haben ihre Aufgabe erfüllt, haben Krieg nicht mehr zur Debatte gestellt, sondern haben Kriegspropaganda berichtet. Interessant ist, dass hier in der Bundesrepublik es bei zwei großen Zeitungen zumindest Möglichkeiten gab, dass auch anderes drin stand, Frankfurter Rundschau und Süddeutsche Zeitung, oder dass es einzelne Fernsehsendungen gab wie Monitor, die eindeutig gegen diesen Kriegskurs Stellung bezogen haben. Interessant ist aber, dass ansonsten bei sämtlichen Talkshows man gesäubert hat, dass keine Kriegsgegner drin sind. Ich selbst hatte zwei Termine vereinbart gehabt, bei denen ich dann rausgekickt wurde. Und selbst jemand wie Horst Eberhard Richter, also ein sehr bekannter und sehr moderater Kriegskritiker, ist bei Sabine Christiansen wieder rausgeflogen aus dem Pool der Leute, die da mitdiskutieren sollte, weil er gesagt hat, er ist gegen diesen Krieg. Und insofern denke ich, die Medien haben hervorragend funktioniert, um diesen Krieg, insbesondere hier in Deutschland, in die Köpfe reinzubomben. Und ich denke, deshalb ist es nicht ganz unwesentlich, dass jetzt eine ganze Reihe von Medien Stück für Stück im Grunde genommen versuchen, wieder was gut zu machen. Es gibt kritischere Fernsehberichte, es gibt immer mal wieder kritische Artikel. Aber im Grunde genommen geht es den Medien so ähnlich wie den Regierenden lieber nicht über den, weil dann wird deutlich, wie damals gelogen wurde.
Du bist Aktionsmitglied der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden. Was ist denn das für eine Zeitschrift? Und ihr habt ja wahrscheinlich während dem Krieg auch publiziert und da würde mich konkret interessieren, von wo ihr die Informationen herhattet.
Mhm. Wissenschaft und Frieden ist eine Zeitschrift, die praktisch so die kritische Friedensforschung in der Bundesrepublik vereinigt. Sind, glaube ich, 15 Herausgebergruppen, davon ist eine die Informationsstelle Militarisierung. Und innerhalb dieser Herausgebergruppen war im Grunde genommen, sagen wir mal, die deutliche Mehrheit gegen den Krieg und hat sehr klar auch Stellung dazu bezogen. Bei den beiden Heften, die wesentlich waren für diesen Krieg, war es so, dass bei dem ersten Heft es im Vorfeld bei den Herausgebern eine Debatte gab, wie man dazu Stellung beziehen soll zu diesem Krieg. Und bei dem zweiten Heft war es so, dass also das in höheren Auflagen extra gedruckt werden musste, weil das von sehr vielen auch Schulen, von Universitäten und so weiter angefordert wurde. Bezüglich der Information war es so, dass ein ganz wesentliches Informationsinstrument das Internet war. Also ich persönlich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben, der über die Waffen des Krieges ging, der jetzt im Netz auch verfügbar ist. Und da war es nicht unwichtig, einfach mal die ganzen Seiten, zum Beispiel der US-Militärs, durchzuschauen und dort zu schauen, wie wurde dieser Krieg geführt, weil dort wird ja relativ offen darüber berichtet.
Mhm. Zum Schluss noch eine Frage. Du wurdest ja angeklagt wegen der Antikriegsarbeit oder warum und wurdest halt erst vor kurzer Zeit freigesprochen. Kannst du da mal was Konkreteres dazu sagen?
Ja, also ich bin von der Staatsanwaltschaft Tübingen, München, Frankfurt, Gießen und Calw angeklagt worden wegen Aufruf zur Fahnenflucht, weil ich auf verschiedenen Kundgebungen die Soldaten aller Kriegsparteien dazu aufgerufen habe, die Waffen niederzulegen. Und das ist verboten nach Soldatengesetz hier in der Bundesrepublik. Und dann gab es einen Prozess und als Ergebnis des Prozesses bin ich von dem entsprechenden Richter freigesprochen worden, mit einer sehr interessanten Begründung. Er hat gemeint, dass eine ganze Reihe von Argumenten von mir sehr schlüssig wären. Er die Frage der Völkerrechtswidrigkeit des Krieges hier nicht praktisch beurteilen kann als Amtsrichter, aber es so sei, dass ich quasi maximal mich während dieser Zeit informiert hätte und nur zu diesem Schluss hätte kommen können. Und insofern nannte er das einen unvermeidbaren Verbotsirrtum. Mhm, das ist der juristische Begriff dafür. Im Grunde genommen ist so, dass es sich quasi um diese Frage der Völkerrechtswidrigkeit herumgemogelt hat, aber ansonsten die Linie, die klare Linie gegen diesen Krieg auch juristisch abgesichert hat.
Mhm. Sage Dankeschön für das Gespräch und wir sehen uns am Free Speech Camp.
Gut, bis dahin.
Danke. Ja. Ciao.
Ciao.